Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Endlich sind wir zurück, eine lange Sommerpause. Und normalerweise tun wir ja die Zeit nicht sagen, weil uns sollten wir ja eigentlich auch hören im Winter und im Herbst. Aber jetzt ist die Sommerpause tatsächlich vorbei. Und es ist so viel passiert in diesem Sommer, politisch und wirtschaftlich, dass man halt nicht ganz zeitlos funktionieren kann. Und was ist eigentlich das Wichtigste, was man im Moment überhaupt diskutieren kann? Das ist, wie geht es dieser Schweizer Wirtschaft? Sind wir gleich alle zusammen arbeitslos? Sind wir gleich im Armenhaus Schweiz, weil der amerikanische Präsident uns dort hergejagt hat und wir uns nicht wehren können? Gilt nur noch das längere Gewehr und unsere kleine Kanone hat keine Kraft mehr. Ökonomie, ganz etwas Wichtiges. Und ich bin sehr froh, dass wir jemanden einladen konnten, der darüber sehr gut Bescheid weiss. Er ist in einem Verband tätig. Da sagen jetzt vielleicht wieder ein paar Nasenrümpfe und sagen, schon wieder ein Verband. Nein, das ist ein ganz wichtiger Verband, das ist nämlich die Economie Suisse. Und es ist das mal weder der Präsident noch die Direktorin, sondern jetzt ist nämlich der, der wirklich sagt, was durchgeht, das ist der Chefökonom von der Economie Suisse. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Professor Dr. Rudolf Minsch, Jahrgang 1967, hier bei Aktiv Radio am Mikrofon.
Hallo Dani, vielen Dank für die Einladung.
Sagt man dir Rudolf oder sagt man dir Rudi?
Also im privaten Rudi. Ich habe das angefangen, als ich angefangen habe, bei Economie Suisse mit Rudolf. Das ist der Taufname. Auch vor allem deshalb, weil die Welschen ein bisschen Mühe haben mit Rudi und eher Rüdi und so sagen. Und darum habe ich dann nachher eigentlich den Taufnamen.
Also ist auch verwendet. Viel besser, wenn es heisst, der Rudolf hat gesagt, als der Rudi hat gesagt, oder?
Das ist nicht so. Aber es ist der Taufname und von dem her korrekt und umgangssprachlich im deutsch-schweizer Raum bin ich der Rudi.
Rudi Minsch, du bist ein Bündner. Aber eigentlich, wenn man jetzt die gehört und dir jetzt schon ein bisschen zugelassen hat, dann tönt das gar nicht so bündnerisch.
Ja, das ist klar, wenn ihr die verschiedenen Facetten von Graubünden kennt. Oder? Wir haben vielleicht den Churer-Dialekt im Ohr, der bekannt ist in der Schweiz, auch im Schweizer Fernsehen und so weiter. Aber auch Prättigau-Davos ist eine wichtige andere Region, wo Walser geprägt ist. Wir haben das Walser-Dialekt, wo durch die Walser besiedelt wurde, hat die ganze Talschaft den Walser-Dialekt angenommen und darum tönt er halt ein bisschen anders als der offizielle Bündnerdeutsch. Rund um Chur.
Wie kommen ihr so aus, Davoser und Churer?
Eigentlich kein Problem. Es waren unterschiedliche Volksgruppen, aber mittlerweile unterscheidet sich vor allem einfach nur die Sprache voneinander.
Ist im Kanton so die Stimmung in Davos und in Chur, ist die different? Ist das genau gleich und denken ihr immer genau gleich?
Nein, das ist schon hier und da ein bisschen unterschiedlich. Also Chur, das ist wie jede lokale Hauptstadt, tendiert dazu, der Nabelschau von der Welt das Gefühl hat sie. Und die Aussenregionen fühlen sich dann etwas ein bisschen benachteiligt. Aber ich glaube, das ist in fast jedem Kanton der Fall.
Rudi, meinst du, wohnst tatsächlich auch dort? Du arbeitest aber in Zürich? Und du pendelst 2 bis 4 Stunden. Du sagst dir ja genau, du hast den Fahrplan im Kopf. Jeden Tag oder fast jeden Tag auf das Zürich rein und du bist nicht dort geblieben. Jetzt ist das ja sehr umgekehrt von vielen Leuten, die ich kenne, die unsere Region zum Beispiel verlassen und nachher einfach in Zürich sind und nie mehr von dem Zürich wegkommen. Jetzt bist du eigentlich umgekehrt, wie gesagt. Du bist in diesem Bündnerland geblieben. Und du bist in Klosters geboren und du wohnst ins Klosters. Kann man sagen, der Rudi Minsch ist eigentlich gar nie weit gekommen. Er ist von Klosters nach Klosters.
So einfach ist die Welt doch wieder. Nein, ich war lange in St. Gallen, wo ich studiert habe oder Schule gegeben habe. Rund 10 Jahre in Tamins, noch ein Abstecher von einem Jahr in den USA. Aber jetzt seit 2013 in Klosters und das, der Grund ist relativ klar. Es ist ein wunderbarer Wohnort. Also man zahlt auch, ist bereit, den Preis quasi in Form von Pendeln dafür zu zahlen. Und das andere ist, ich habe das Privileg bekommen, habe eine Parzelle von den Eltern geschenkt bekommen und konnte ein Haus bauen. Und das sind zwei absolut schlagende Argumente, die wir dann gefunden haben, mit der Familie möchten wir doch auf Lust, das Zügeln wieder. Und haben es seither also wirklich nicht bereut.
Ich habe mal neben gelesen, du hast gesagt, ich habe in Zürich Wohnungen und Häuser und alles gesucht, ich habe einfach nichts gefunden. Und, aber das ist schon ein bisschen eine Ausrede, oder?
Nein, nein, wir haben wirklich, als ich die Stelle angetreten habe, bei Economie Suisse entschieden, mal, jetzt gehen wir suchen. Wir haben die Häuser angeschaut, werden zwei, drei Monate sehr intensiv. Dann hat es die Häuser gehabt, die man hätte kaufen können, auch budgetmässig. Und die hat einem nicht gefallen. Und die, die man kaufen hätte wollen, die sind einfach dort schon zu teuer gewesen, wo man nachher irgendwie gefunden hat, nein, dort ist das Haar in der Suppe, das ist vielleicht zu teuer, das passt nicht. Haben wir uns nicht können durchlaufen zum Eis kaufen und haben dann nachher weiterhin in Tamins gelebt. Und dann ist eben die Gelegenheit gekommen, ein Haus zu bauen in Kosten.
Das würde ja nicht jeder machen, die Pendlerei.
Nein, sicher nicht. Und ich glaube auch, wenn es jetzt heissen würde, du musst das machen vom Arbeitgeber aus, hätte ich wahrscheinlich gerade viel mehr Mühe damit. Aber das ist ein völlig freiwilliger Entscheid. Und das ist ein freiwilliger Entscheid, zu sagen, ich nehme den Preis auf mich von langen Pendeldistanzen. Dafür bin ich über Wochenende und so weiter an einem wunderschönen Ort. Oder stell dir vor, ich komme am Samstagmorgen in 5 Minuten zu Fuss zur Talstation von der Gotschnerbahn.
Also du bist ein Bergler eigentlich.
Das ist so, ja.
Der Name Minch. Ich habe das schnell ein bisschen nachgelesen, selbstverständlich. Und sehe hier eine riesige Litanei, aber kurz gefasst, das kommt von Mönch. Jetzt bist du ein Heiliger oder eher ein Scheinheiliger?
Also der Name, das ist eine These, dass der Name von Mönch kommt. Es gibt auch andere Erklärungen. Was ist, wir wissen es, es ist ein Walser Geschlecht, das sogar im 17. Jahrhundert schon in Davos war. Also weiter zurück wissen wir nicht. Und die Reformation 1500x ist ja noch ein bisschen früher. Also es kann schon sein, dass irgendwo mal ein Mönch in der Ahnenlinie drin war.
Ja, er wohnt schon noch in Klosters, oder? Und dort ist im 13. Jahrhundert das erste Mal erwähnt worden, dass es ein Kloster gegeben hat. Das hat Klösterli geheissen. Oder das sagen nur Kurer, sagen Klösterli. Ja?
Genau.
Wie sagst du?
Klösterli.
Klösterli. Und das ist aber nicht mehr dort. Aber der Ort Klosters ist geblieben. Also eigentlich die Mönche dort in Klosters, die sind alle eben so halbe Heilige.
Die sind auszogen nachher. Also das Kloster gibt es, Teilgebäulichkeiten gibt es noch, aber nur noch ein Teil. Und das ist umgenutzt worden in Wohnhäuser und so weiter. Teil ist auch später verbrannt worden von den Österreichern, die eingefallen sind 1622. Also es ist schon nicht mehr so wahnsinnig viel übrig davon. Und das Kloster an sich war eine Dépendance von einem Kloster in Churwalden.
Die kamen Österreicher. Heute ist es noch beim Skifahren und damals sind sie eingefallen und haben alles abgebrannt.
Ja, wenn man die letzte Saison anschaut, hat glaube die Österreicher die Sicht auf die Schweiz ein bisschen verändert. Oder?
Macht dir das auch immer noch Spass, wenn die Schweizer töpfen?
Ja, sicher. Oder? Meine, letztes Jahr haben wir gefunden, wir müssen mal an die Minschkante gehen, am Lauberhorn, und sind die ganze Familie dann ans Lauberhorn rennen und haben das dort ob der Minschkante geschaut.
Rudi Minch, du bist Ökonom und du bist seit 18 Jahren bei der Economie Suisse. Gibt es einen, der schon länger bei der Economie Suisse ist als du?
Ja.
Wer ist das?
Roberto Colonello.
Was macht er?
Er ist Kampagnenleiter und ist im Kampagnenteam tätig.
Also ich könnte sagen, eigentlich die zwei haben alle überlebt. Oder? Die sind gekommen und gegangen. Präsidenten sind gekommen und gegangen. Direktoren sind gekommen und gegangen. Und die zwei, kann man so sagen, eigentlich der Kampagne macht und der Ökonom, das sind so die beiden, die sagen, was durchgeht bei der Economie Suisse.
Sagen wir es so, wir sind auf jeden Fall in der Organisation wichtig. Es gibt noch eine andere Person, die auch noch länger dabei ist als ich. Also von dem her, es ist auch wichtig. Und das hängt stark davon ab, weil Bütz ist sehr interessant. Bütz ist sehr interessant. Wir sind in between zwischen Politik, Wirtschaft, Medien, und das motiviert natürlich sehr stark. Darum haben wir auch, zwar bei den Jungen hier und da, gehen die Leute nach 2-3 Jahren und wollen den nächsten Karriereschritt machen. Aber insgesamt sind wir sehr ein attraktiver Arbeitgeber. Einfach weil die Bütz interessant ist. Und wer das liberales Herz hat, ist dort am richtigen Ort.
Die Chefökonomen, da gibt es ja ein paar, die sehr viel immer wieder auftreten. Nehmen wir zum Beispiel den Dani Kalt von der UBS. Und die sagen etwas und wenn man nachher ein Interview vor 3 Jahren schaut, sieht man, es hat überhaupt nicht gestimmt, was er gesagt hat. Also jetzt nur Dani Kalt als Beispiel, ich will ihm da gar nicht an den Karren fahren. Ist das bei dir auch so, wenn du ein altes Interview von dir hörst über Ökonomie, wo du Auskunft gibst, wie es jemand weitergehen könnte oder was jemand würde passieren, dass du sagst, ui, das sollte man eigentlich jetzt löschen, das Ding.
Also insgesamt eigentlich, vertönt jetzt ein bisschen überheblich, oder? Aber die Prognosen und die Einschätzungen kann man auch nach einigen Jahren noch schauen. Vielleicht einmal bin ich ganz schrecklich daneben gewesen, wie viele andere auch. Und das war im Herbst 2008, wo es darum ging, die Auswirkungen der Finanzmarktkrise abzuschätzen, wie schlimm kommt es. Und dort bin ich als einer der Ersten raus und alle anderen sind auch genau gleich falsch gewesen. Wir haben den Absturz total unterschätzt. Es ist also dort viel schlimmer gekommen im ersten Halbjahr 2009, als wir das antizipiert haben. Das gibt es hier und da, dass man wirklich falsch liegt. Aber insgesamt eigentlich sind wir nicht so schlecht. Und das hängt auch damit zusammen, weil wir sehr stark mit Unternehmen zusammenarbeiten, sehr stark mit Branchenverbänden zusammenarbeiten, um die Prognose und die Einschätzung jeweils zu machen. Und es ist einfach so, wenn viele Leute mitdenken, kommt es am Schluss besser, als wenn nur der Chefökonom allein entscheidet, Finger in die Luft setzt und sagt, ja, ich sehe es so. Sondern wir sind sehr gut abgestützt und das macht einem, hilft einem extrem, um gute Einschätzungen zu machen.
Das ist fast so eine Art Schwarmintelligenz, die hier herrscht, oder? Mehr ist einfach besser als einer allein.
Das ist offensichtlich so.
Und das spricht ja für Demokratie.
Unbedingt.
Das ist die oberste Form von der Schwarmintelligenz, oder? Dass, wenn wir über etwas gehen, abstimmen und das Stimmvolk das korrigiert, was die obendrauf verbrochen haben, dann muss man sagen, oho, super.
Ja, also ich bin ein überzeugter Demokrat, ich bin auch ein Föderalist. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Kantone haben, die auch sich wehren können gegen Bundesratsentscheid, gegen parlamentarische Entscheid. Wenn man in der Vergangenheit zurückschaut, klar hat es einmal den einen oder anderen Ausrutscher gegeben, wo die Bevölkerung vielleicht nicht ganz so weise entschieden hat. Aber über die ganzen Jahre hinweg, über die letzten 100 Jahre, kann man sagen, die Schweiz steht auch deshalb gut da, wegen der direkten Demokratie.
Du hast 2 Titel. Du bist der Professor Dr. Rudolf Minsch. Du bist zuerst aber mal Primarlehrer gewesen, und dann hat es noch keinen Professor und noch keinen Doktor gegeben. Und das hat ja einen Grund, wieso dass du nicht eine klassische Matur gemacht hast und dann sofort eine Universität bist besuchen, sondern du hast eigentlich mal gefunden, ich würde gerne Lehrer werden und auch bleiben. Warum bist du Lehrer geworden und was ist passiert nachher?
Wir haben in der 5., 6. Primarschulklasse einen Lehrer gehabt, der das einfach sensationell gemacht hat. Der hat uns begeistern können, mitgenommen in Lager, aber auch inhaltlich zum Arbeiten animiert. Und da habe ich gefunden, so etwas würde ich auch gerne machen. Ich habe dann zwar den Weg über das Untergymnasium genommen und dann dort aber entschieden, obwohl es der Weg im gymnasiale Matur eigentlich vorzeichnet gewesen wäre, gegen den Widerstand auch von den Eltern, die gefunden haben, ja, jetzt bist du im Untergymnasium und genügen und alles, und wieso machst du nicht gerade die Matura? Habe ich dann gefunden, ja, ich mache das Lehrerseminar, ich will die effektiv zumindest eine gewisse Zeit Schule geben und das erlernen.
Damals hat man noch ein Lehrerseminar gemacht.
Genau.
Heute machen wir ja, glaube ich, auch eine Matur und geht nachher an eine pädagogische Hochschule.
Das ist ja so und ich glaube, mit der Umstellung auf die pädagogische Hochschule hat man doch einiges verloren. Der Praxisbezug ist ein bisschen weniger intensiv, es ist noch akademischer geworden. Also ich finde, das Lehrerseminar war damals eine ganz gute Ausbildung.
Und es ist ja fast wie eine Hebamme, die heute muss auch Doktor, Professor sein muss, oder? Universitären Abschluss. Aber das heisst noch lange nicht, dass sie nachher wirklich eine gute Hebamme ist.
Und die Illusion, dass man noch in mehr Jahren Schulbank drücken besser wird, glaube ich, dort sieht man langsam auch gewisse Auswüchse. Ich habe gerade letztens, aber vom Deutschen, nicht von der Schweiz, die 10 Berufe, die am meisten gesucht sind, wo der Fachkräftemangel am akutesten ist, sind allesamt Fachkräfte gewesen und keine Akademiker-Jobs, die wirklich zu wenig hat, sondern sind von der Pflegeleute, von der Elektroinstallateure und so weiter. Alle die hat es zu wenig, aber nicht unbedingt Juristen.
Und du hast ja nicht nur die Ausbildung genossen als Lehrer, sondern du hast dich nachher auch ein bisschen spezialisiert auf Theaterstücke. Du hast eine Theaterbühne, glaube ich, sogar geführt oder hast mitgemacht gehabt. Und es gibt sogar eben Stücke, die du geschrieben hast. Ich weiß nicht, ob sie jemals fertig geworden sind. Das ist relativ alt, was ich dort gelesen habe. Da hast du gesagt, ich bin gerade dran am Stück geschrieben. Aber das ist viele, viele, viele Jahre her.
Ja, das ist ja so. Aber 2, 3 habe ich veröffentlicht. Das sind so Mundart-Halbschwenke, die wir dort mit dieser Theatergruppe aufgeführt haben. Das ist, als Primarlehrer bin ich dort gefragt worden. In Niederglatt, das ist ein ganz kleines Dörfli, das zu Oberutzwil gehört. Dort habe ich Schule gegeben, Primarschule gegeben. Und nachher habe ich Theater mit den Schulkind aufgeführt, selber die Stücke dazu geschrieben. Und dann sind sie auf mich zugekommen und gefunden, könnte man nicht eine Theatergruppe gründen, um das auch wieder aufleben zu lassen, Tradition, die dort vor Ort war.
Du hast dich nachher im Studium ein bisschen spezialisiert auf Makroökonomie. Mhm. Und mir kommen Makroökonomen immer so vor, die können sich glücklich zurückziehen, oder? Die können das ganz grosse Weltbild schön formulieren und sie müssen nicht allzu tief oben runtergehen und sagen, morgen passiert denn das, sondern man kann so eben eine breitere Sicht einnehmen. Warum Makroökonomie und warum nicht Betriebswirtschaft, zum Beispiel, wo man viel näher an dieser Geschichte dran ist und wo man auch muss agieren und reagieren?
Ja, ich habe angefangen mit Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und habe gefunden, ja, dass die Inhalte die kann man auch nachher noch lernen. Das ist nicht so prickelnd. Und die Volkswirtschaftslehre ist einfach intellektuell viel die grösste Herausforderung und eine sehr spannende Geschichte, weil sie auch in die Moralphilosophie hineingeht, weil die Sichtweise Wertvorstellungen eine Rolle spielen und vor allem auch das ganze Land im Fokus ist. Und das ist auch eigentlich Motivation, wieso ich bei Economy Swiss bin, weil man sich eben nicht nur partikulär für irgendeine Firma oder eine Branche einsetzt, sondern für die gesamte Schweizer Volkswirtschaft.
Du bist zuerst in Chur gewesen. Als Professor, ist das nur so ein halbbachner Professor oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eine Art Praxisprofessor, oder? Und wo wichtig ist, dass der Titel da ist, damit auch der Stellenwert von diesen Dozenten auch entsprechend ist. Ich bin dort, als ich zurückgekommen bin von Amerika, habe ich angefangen in Chur an der Fachhochschule und parallel bin ich noch zu 30% an der Universität St. Gallen angestellt und habe an beiden Orten relativ ähnliche Sachen gemacht, so angewandte Wissenschaft, Zusammenarbeit mit Branchenverbänden oder mit Firmen konkrete Projekte ausgearbeitet.
Du hast auch doktoriert? Ich glaube in Amerika oder über ein amerikanisches System oder was ist das genau gewesen?
Dort bin ich an der Boston University gewesen, habe eine Einladung bekommen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von der Nationalbank, die unterstützt in Gerzensee ein Kurszentrum, wo sie sehr attraktive Kurse anbietet für junge Akademiker aus der Volkswirtschaftslehre. Und dort haben sie so einen Kurs können machen. Und ein Professor hat dann eine Einladung geschickt, der war an der Boston University, wo ich dann dort die Diss schreiben konnte, auch weil mich das Thema interessiert hat. Und entsprechend sind wir da mit Sack und Pack, mit der Familie, mit 3 Kindern, die Kleinste war gerade mal 3 Monate alt, dann auf Boston gezogen.
Wo du damals in Amerika warst, hättest du dir dort vorstellen können, in den kühnsten Träumen, dass mal irgendeiner so auf der Schweizer Seele umeinander trampelt, wie das im Moment der Fall ist?
Nie, definitiv nie. Ich habe das noch, ehrlich gesagt, auch bei der Wahl von Trump noch nicht ausmalen können, dass jemals so brutal käme für die Schweizer Volkswirtschaft.
Es gibt ja viele, die sagen, eigentlich hätte man es können wissen. Er habe tatsächlich eigentlich sein Programm immer bekannt gegeben. Er habe immer in diese Richtung politisiert. und es sei eigentlich gar nicht verwunderlich. Aber die Mehrheit ist völlig überrumpelt. Das heisst, du als Chefökonom von der Economie Suisse bist auch überrumpelt gewesen.
Also überrumpelt über das Ausmaß, oder? Mit diesen 39% Zollandrohung und wo dann ja auch umgesetzt worden ist, ist auch das Mass total überschritten worden, was man antizipieren hätte können. Ich bin davon ausgegangen, dass er liebt Zoll. Er findet das eine ganz tolle Geschichte, obwohl die Geschichte von den Vereinigten Staaten klar gezeigt hat, dass die auch sehr problematisch sein können. Er liebt Zoll und das hat man schon gewusst im Vorfeld, dass er unter Umständen Zoll einführt, aber nie in der Grössenordnung, die er jetzt umgesetzt hat.
Wir reden kurz noch über das Jahr 1967, bevor wir dann tatsächlich tief in die ökonomischen Probleme der Schweiz einsteigen wollen. Du bist am 26. April 1967 geboren. Weißt du, was denn an diesem Tag passiert ist?
Keine Ahnung.
Genau, ich weiss es. Genau, ich habe mich auch vorbereiten und habe das herausgefunden. Es war die erste ganz grosse Konferenz von der Europäischen Kommunistischen Parteien im Karlsbad. Jetzt, wenn du dir das überlegst, oder, dass sie zusammengekommen und haben irgendwelche Modelle diskutiert, die dir wahrscheinlich völlig zuwiderlaufen. Was hast du für eine Beziehung, ich sage jetzt gerade mal, zum Kommunismus?
Der Kommunismus ist eine interessante Gedankenwelt, die aber völlig untauglich ist für den Mensch, völlig untauglich ist für die Gesellschaft und regelmäßig in den Ruin geführt hat. Wenn man die Geschichte anschaut, ist es ein Desaster, weil sie eben die Gleichheit der Menschen einfach ist falsch. Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Talente, haben unterschiedliche Motivationen und können sich nur entfalten im liberalen System.
An diesem Tag ist auch ein Satellit gestartet worden, der allererste Satellit, der von einer Meeresplattform abgeschossen worden ist, und zwar von Italienern. Wenn ich jetzt gefragt hätte, haben wir gesagt, Amerikaner oder vielleicht Russen oder wer auch immer, oder? Aber sicher nicht die Italiener. Also die Italiener waren mal sehr weit vorne im Satellitenbereich. Und noch ein dritter, es war der Höhepunkt eigentlich vom Vietnamkrieg. Und dort ist ein Soldat erschossen worden und das hat unter anderem dazu geführt, zu diesen ganz grossen Protesten gegen den Vietnamkrieg in Amerika. Also der 26. April 1967, der hat es in sich gehabt. Noch ganz kurz, zum Jahr 1987. Krieg, 6-Tage-Krieg im Nahen Osten, wo Israel hat die Nachbarn, Ägypten und so weiter, Syrien, angegriffen. Der Vietnamkrieg, haben wir gesagt, war der Höhepunkt gewesen. In Griechenland war ein Militärputsch gewesen. Und ganz etwas Verrücktes, ein Bild, das alle vor sich haben, der Che Guevara ist umgebracht worden. Der Ernesto Che Guevara in Bolivien gefangen genommen worden und umgebracht worden. Bist du als Junge auch Che-Fan gewesen?
Nein.
Nie?
Nein.
Hast du auch nie irgendeine Fahnen aufgehängt daheim von Che Guevara?
Definitiv nicht. Das Gesicht ist schon, also vor allem das, was überall auf diesen T-Shirts rum ist und so weiter, das hat schon faszinierende Auswirkungen gehabt, weil es sehr ein attraktives Bild ist. Aber ich bin nie Che-Fan gewesen, obwohl man muss sagen, im Lehrerseminar ist man schon eher noch ein bisschen stärker sozial unterwegs gewesen. Das hat man uns zwar damals auch sehr stark gesagt, ihr müsst sozial sein, und wir sind zu wenig sozial gewesen in den Augen der Lehrer damals. Also nein, ich bin noch nie, ich glaube, Aufwandertrag und die Gesellschaft, die den belohnt, wo Gas gibt. Ich glaube, das widerspricht dem kommunistischen Bild von Gleichheit diametral und darum glaube ich, bin ich schon dort ziemlich klar auf dieser Seite gewesen. Ich habe mich dort schon aufgeregt über gewisse moralphilosophische Moraldrücke, die wir als junge Menschen hätten sollen quasi darstellen.
Genau, Moral wird ja immer verschoben und die gilt heute sehr viel. Noch das Letzte jetzt vom Jahr 1967, erste Herztransplantation von Christian Barnard in Südafrika. Da war übrigens sehr viel in der Schweiz in der Ferien, immer wieder, in Gstaad.
Ja.
Auch als alter Mann immer noch. Nachher ist der Weltraumvertrag von den USA, Sowjetunion und England unterzeichnet worden. Und das ist ganz etwas Interessantes. Das ist heute noch nachhaltig. Die Schweiz ist jetzt auch eingetreten in den Weltraumvertrag. Und das ist eigentlich die Idee, dass man den Weltraum friedlich brauchen miteinander. Jetzt, was wir wissen, was im Moment abläuft unter unserem politischen System, bin ich nicht mehr so ganz sicher, dass das so friedlich wird ablaufen. Dann hat Apollo 1 gebrannt und 3 Astronauten sind gestorben.
Das ist am 26.
April. Nein, das ist nicht der das ist einfach im Jahr. Okay, also das war es jetzt mal zum Herr Professor Dr. Wirt in Person. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf die Ökonomie zurück. Geht es der Schweiz schlecht?
Der Schweiz geht es eigentlich ausgezeichnet. Wenn man die viele, viele Indikatoren anschaut. Jetzt tun wir mal das Trump-Desaster mit auf die Seite, sondern schauen die gesamte Frist der letzten Jahre. Die Durchschnittslöhne in der Schweiz sind sehr hoch. Die Einkommensverteilung ist ziemlich ausgeglichen, fast so ausgeglichen wie in Schweden. Viel ausgeglichener als in den USA oder anderen angelsächsischen Ländern. Es geht in dem Sinn der grossen Teil der Bevölkerung gut bis sehr gut. Wir haben sehr gute Infrastrukturen von Eisenbahnen, Strassen. Die Lebensqualität ist immer noch da. Die Seen sind sauber. Also insgesamt, ich glaube, viele unterschätzen das, wie wir wirklich eine Insel der Glückseligen sind. Wenn man jetzt die Löhne anschaut, Durchschnittslöhne beispielsweise zu Deutschland, sind die Durchschnittslöhne rund doppelt so gross in der Schweiz wie die von Deutschland und nochmal deutlich höher als in Frankreich. Oder wenn Sie in Frankreich zum SMIC, zum Minimumlohn von 1700 und irgendetwas schaffen müssen, Euro, dann wird es extrem eng, um jemals können einfach eine Weltreise machen, wo bei uns junge Studenten mit 3-4 Monaten Jobben nachher locker können finanzieren können.
Du hast jetzt ganz viele positive Sachen von der Schweiz aufgezählt. Also der Schweiz geht es gut. Hast jetzt im Moment den Trump ausblendet? Das können wir natürlich nicht. Dann müssen wir nachher dringend wieder einblenden. Aber reden wir ganz kurz über Europa. Du hast auch Deutschland genannt, du hast Frankreich genannt. Wir kennen all die hohen Verschuldungen, oder? Frankreich, ich glaube, mit 120% und Italien über 130% und die Deutschen machen jetzt Sondervermögen von 1,5 Billionen. Die nennen das ja nicht mehr Schulden, sondern die nennen das Sondervermögen. Ich finde das cool, wenn man mit einer Wortwahl etwas völlig verändern kann. Wir reden ja mittlerweile auch nicht mehr von einem Rahmenabkommen, sondern von bilateralen 3. Also wir machen das auch genau gleich. Tun wir etwas, wenn es irgendwie so ein kleines schlechtes Geschmäckchen bekommen hat, dann finden wir husch einen neuen Namen dafür. Okay, ich komme auf das Rahmenabkommen. Ich sage dann immer noch Rahmenabkommen. Komme ich zurück?
Ist aber nicht.
Okay, du wirst erklären, warum. Es sind mehrere Abstimmungen nachher, die werden erfahren. Aber es ist für uns einfach eine Anbindung, eine höhere Anbindung an Europa. Was ist dort dran gut und was ist dort dran schlecht?
Also fangen wir mit dem Guten an.
Gibt es überhaupt etwas?
Ja, entscheidend. Okay. Oder? Ich meine, die Schweiz hat ein eminentes Interesse daran, stabile Beziehungen zum wichtigsten Handelspartner haben. Wir sind in Europa daheim und nicht auf einer Insel, wie vielleicht Japan oder andere Länder sind. Und da ist der Austausch zwischen Italien, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Österreich und die ganze in der EU ist so intensiv, dass wir einfach darauf angewiesen sind, dass wir stabile Beziehungen haben. Und mit diesen bilateralen 3, sage ich jetzt effektiv, das ist kein Rahmenabkommen, weil vor allem die Streitschlichtungsmechanismen sind in einem jeweiligen Abkommen separat geregelt. Es gibt nicht so ein übergeordnetes Rahmen, wo quasi dann entscheiden würde, die fremden Richter, wie es früher vielleicht geheissen hat, eine Rolle spielen würden. Also insgesamt würde das zu einer Stabilisierung zu den Beziehungen führen.
Wir haben aber haben wir heute nicht eine stabile Situation?
Ja, wir haben immer wieder Diskussionen mit
der EU. Ja, Diskussionen gibt es auch. Es gibt es auch bei dir daheim, oder? Gibt es Diskussionen
zwischendurch? Ja, aber beispielsweise sind wir rausgeflogen aus Horizon Europe. Ja, Europe ist das Forschungsabkommen in Europa.
Ist das so schlimm gewesen? Die ETH hat noch nie so viele neue Professoren aus der ganzen Welt können gewinnen in die Schweiz hinein, wie während der Zeit, wo das Abkommen gefällt. Nachher, wenn man Nettoinvestitionen anschaut, was wir zurückbekommen und was wir investieren, haben wir immer viel mehr investiert, als wir zurückbekommen haben.
Und im Gegenteil. Viel weniger investiert, als wir zurückgeholt haben bei Horizon Europe. Also beim Vorgängerprogramm. Das war ein Geschäft für die Schweizer Forschungslandschaft.
Ja, aber das ist jetzt eine Behauptung, oder?
Nein, das ist...
Kannst du näher etwas dazu sagen?
Sehr klar zu untermauern. Ich habe die Zahlen jetzt auswendig. Wie viel das wirklich zurückgeflossen ist, nicht. Aber bis zu Horizon Europe, im Vorgängerprogramm, wo wir voll dabei waren, hat die Schweiz, sind die Flüsse von Brüssel in die Schweiz viel grösser gewesen, als die Schweiz gezahlt hat an Brüssel. Das würde jetzt nicht mehr der Fall sein, weil man Mechanismus, das hat jetzt auch die EU gemerkt, dass das vielleicht nicht so ein super Geschäftsmodell ist für die EU. Und im bilateralen Dreieck, jetzt im Abkommen über die Forschung, hat man dort das deckelt. Wenn es 8% Differenz ist, die Finanzflüsse untereinander, würde man es anpassen und ausgleichen.
Gehen wir schnell zum Vertrag selber. Der ist, glaube ich, über 1800 oder 1900 Seiten lang. Ich selbstverständlich habe ihn nicht gelesen, sondern lese nur das von denen, die ihn gelesen haben. Und muss man hier eine Meinung bilden. Und jetzt werde ich ganz kurze Klammer machen zu unserem Flüger, zum F-35. Das ist ein ganz kleiner Vertrag. Und die Schweiz ist nicht einmal in der Lage, einen kleinen Vertrag abzuschließen, ohne dass es einen riesen Tumult gibt und mehr Kosten. Wie will man denn einen 1800 oder 1900-seitigen Vertrag abschließen?
Das tönt immer noch so wahnsinnig viel. Es hat extrem viele Wiederholungen drin. Es hat extrem viele juristische Präzisierungen drin. Also es ist viel weniger effektiv, wo man eins zu eins lesen muss. Und entsprechend ist das nicht die 1800 Seiten, die wirklich ein grosses Problem darstellen. Wir haben es dann so gemacht im Sommer 2025 und haben das in den verschiedenen Kommissionen mit den unterschiedlichen Mitarbeitern zusammen mit den Mitgliederverbänden angeschaut und haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Verträge gehabt. Und so haben wir eigentlich in einigermaßen nützlicher Frist doch einen Überblick verschaffen über die Vor- und Nachteile dieser bilateralen drei.
Müssen wir über alle gleich abstimmen? Entweder oder? Oder kann ich sagen, das Stromabkommen macht Sinn, oder? Dann können wir ein bisschen Elektronen hin und her schicken, das ist gut, oder? Wir verdienen sogar viel Geld, wenn die Deutschen wieder viel zu viel Sonnenstrom und Windstrom haben, dann kommen wir den über. Also wir müssen nicht teuer zahlen, sondern die zahlen uns noch Geld, dass wir ihn vernichten und wir unsere Stausee auf eine Pumpe. Also ein Stromabkommen macht sicher Sinn, auch für Europa, weil wenn die Schweiz nicht mehr mitmacht, dann haben sie ein echtes Problem. Müssen wir dann das Stromabkommen, das ja so losgelöst darüber abgestimmt werden, eigentlich geht das nur, wenn wir bei den anderen nachher auch Ja sagen?
Ja, das wird so sein. Also nur Stromabkommen allein wird es nicht geben. Aber die andere ist die Stabilisierung der bisherigen Marktzugangsabkommen sind auch sehr stark im Interesse der Schweizer Wirtschaft. Also wenn man Luftverkehrsabkommen, Personenfreizügigkeit, all die Marktzugangsabkommen anschaut, dann haben wir einen Vorteil, wenn wir die stabilisieren können. Und Stromabkommen ist sicher auch aus wirtschaftlicher Sicht essentiell für die Zukunft, dass wir eben integriert sind im europäischen Stromnetz. Strom ist eine physikalische Größe, keine politische. Und ich glaube, es wäre ein Desaster, wenn wir in einen Blackout reinlaufen würden, weil wir da in der Planung eben nicht einbezogen worden
sind. Aber was müssen wir eigentlich stabilisieren? Also aktuell sind wir in einem Handelsbilanzdefizit. Also Europa liefert mehr in die Schweiz hinein als die Schweizer nach Europa. Und es sind viel mehr Europäer, die in der Schweiz arbeiten und Geld heimbringen und dem guten Europa gutes Geld können abdrücken können, als umgekehrt. Was müssen wir überhaupt stabilisieren?
Dass der Erfolgsweg weitergeht. Also wir sind keine Insel, wir können nicht ohne Europa leben. Die Vorleistungen, die aus Europa kommen, die brauchen wir zum... Eine Maschine wird nicht hundertprozentig in der Schweiz hergestellt, beispielsweise, sondern Teile davon sind in einem engen Austausch mit Norditalien, mit Süddeutschland, werden die Teile in die Schweiz importiert, da weiterverarbeitet und dann ist die fertige Maschine da, wo man dann irgendwo nach Asien und hoffentlich bald auch wieder in die USA liefern kann.
Also Deutschland ist der wichtigste Zulieferer für die Schweiz, von Europa und mit denen haben wir ein Handelsbilanzdefizit von fast 13 Milliarden. Also wenn wir jetzt nach Trump gehen, müsste jetzt ab sofort jeder Deutsche 13% Zoll zahlen in der Schweiz.
Ja, das wäre ziemlich dämlich, oder? Also das würde einfach die Schweizer Produkte auf dem Weltmarkt verteuern. Wir haben das Interesse daran, dass die Zölle tief sind, oder? Die Schweiz ist ja eigentlich, hat die sehr gute Karte gegenüber Amerika. Wir haben null Industriezölle. Das heisst, alle die Produkte, die von irgendwo her in die Schweiz kommen, müssen nicht verzollt werden. Und das führt zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen. Es ist einfach, die Zölle, die eingeführt werden, weltweit jetzt, die hindern eigentlich daran, dass man eine optimale Arbeitsteilung macht zwischen den verschiedenen Standorten. Und die Schweiz hat eben ein eminentes Interesse daran, dass man die Spitze in der Schweiz machen kann, nämlich dort, wo die Wertschöpfung am grössten ist. Weil, wieso brauchen wir grosse Wertschöpfung? Weil wir damit auch die höheren Löhne zahlen und den Wohlstand sichern.
Aber gehen wir zurück nach Deutschland. Also Deutschland hat ihre Locke-Funktion im Moment verloren. Die deutsche Wirtschaft ist am Stottern und trotzdem können die uns für 60 Milliarden Waren verkaufen.
Das ist doch gut.
Jetzt, wenn wir würden dumm tun, in Deutschland würde das richtig, richtig weh machen. Warum kann man nicht nur ein Freihandelsabkommen machen mit Europa, wo man sagt, hey, wir tickern etwa gleich wie ihr, wir machen ein Freihandelsabkommen, wir vertrauen einander. Warum braucht es, ich sage jetzt, um dir eine Freude zu machen, bilaterale 3, wo man das alles auf so vielen Seiten muss regeln. Ich meine, wenn ein Schweizer etwas nach Europa liefert, dann muss ihm klar sein, dass es europäisches Recht gibt und es gibt Landesrecht. Also genau. Wenn ich etwas nach Frankreich liefere, dann muss ich schnell güchseln, was wollen die Franzosen eigentlich? Und dann muss ich noch schauen, was ist seit übergeordnete europäisches Recht. Das ist selbstverständlich. Aber wenn ein Franzose in die Schweiz liefert, muss er umgekehrt schauen, was gilt denn in der Schweiz. Und dass man dort mit Vernunft gewisse Angleichungen macht, das kann ich ja verstehen. Und das könnte man in einem Freihandelsabkommen machen. Aber ohne politischen Druck. Ich sage jetzt keine fremden Richter. Es braucht es gar nicht. Klar kann der eine mal irgendwie sagen, es ist nicht in der Ordnung und so weiter. Aber dann können ja die Europäer sagen, okay, die dürft einfach das Produkt uns nicht mehr liefern, weil sie haben unser Recht nicht eingehalten. Die Schweizer könnten das aber auch machen. Wieso muss man das regeln? Weil wir müssen uns ja eben als französische Recht halten, als deutsche oder als was auch immer.
Ja,
oder?
Das ist ja selbstverständlich.
Warum braucht es so ein Monster, wo vermutlich, ich vermute einfach, die Schweizer Bevölkerung wird das zu Boden fahren.
Das kann sein. Aber oder wir haben seit 1972 ein Freihandelsabkommen mit der EU, damals noch EG. Das ist also schon ein paar Jahre her. Und ein Freihandelsabkommen ist eben nicht eine perfekte Lösung, um einen vollständigen Marktzugang sicherzustellen. Oder wenn man jetzt die Maschinen, die wir erwähnt haben, zertifizieren muss, können wir die im Rahmen der bilateralen 3 in der Schweiz durch ein EMPA zertifizieren lassen. Und dann mit dieser Bestätigung kann man das exportieren nach Europa. Ist gleichwertig, ist anerkannt, wie wenn man die Maschinen separat in der EU zertifiziert hat. Nicht alle Maschinen müssen zertifiziert werden. Verschiedene werden auch selber, kann man selber Selbstdeklaration machen, aber gewisse braucht eine Zulassung. Man hat das Sturm gesehen bei der Medtech-Produkt, oder? Wo es eine staatliche Zulassungs Entscheidung braucht. Und dort, wo die Schweiz draussen war, war die Schweizer Medtech-Industrie recht am Struggeln. Man konnte nachher eine Lösung finden, aber es war über eine längere Zeit Rechtsunsicherheit da und ziemlich mühsam.
Aber die Schweiz könnte doch ganz einfach machen und kann sagen, alles, was in Europa zertifiziert wird, akzeptieren wir. Punkt.
Ja, genau.
Und
machen
dann, dann lasse ich halt Tempo links liegen, oder? Und dann gehe ich halt nach Deutschland und zertifiziere meine Kisten und dann ist ja das alles wunderbar. Braucht doch keine grossen Geschichten.
Dann würde man auch entsprechend natürlich die ganzen Arbeitsplätze dann auch auslagern, oder? Dann würden sie die ganzen Akkreditierungsaufwendungen würden dann am Standort Deutschland gemacht werden und nicht mehr in der Schweiz.
Ja, aber weißt du, es kommt mir etwa ähnlich vor wie die ganzen Gold-Diskussionen, die wir in der Schweiz aktuell haben. Also, das sind ja im Milliardenbereich, wo wir da Gold nach Amerika exportieren. Der Trump sagt einfach, das ist ein Export, den wir machen. Die Zahl wird jetzt einfach aufgeschrieben. Punkt, Schluss. Oder? Wenn man würde die Goldgeschichte einfach bremsen, gäbe es in der Schweiz etwa 2000 Arbeitslose, total.
Ja, vielleicht nicht einmal. Also, weil Gold schmelzen ist nicht so arbeitsintensiv. Oder? Es ist einfach, der Wert ist ja riesig vom Gold, aber die Wertschöpfung, die in der Schweiz erzielt wird, ist nicht so gross und die hängt dann nachher direkt mit den Arbeitsplätzen zusammen.
Der Simon Michel von der Ipsomed. der ist ja der, der darf jetzt überall jede Kamera hineinschauen und jedes Mikrofon hineinreden. Und er tut ganz viel Filme drehen und so weiter. Er ist multipräsent von morgen früh bis zu oben spät. Oder? Er hat schon lange in Deutschland eigentlich Werke aufgebaut. Er ist in Amerika Werke aufzubauen. In China, also ganz massiv. Oder? Ich weiß gar nicht, wo er ein Problem hat. Oder? Wenn er jetzt seine Spritze, zertifizieren will, dann macht es ja sowieso Sinn, dass er nach Deutschland geht und das Ding dort zertifiziert für einen EU-Raum. Und jetzt müsste ja die Schweiz. Das könnte ein Satz sein, oder? Liebe Ipsomed, wenn deine Spritze in Europa zertifiziert ist, dann darfst du sie in der Schweiz auch verkaufen. Punkt.
Das haben wir auch so jetzt mit dem Abkommen eigentlich so drin. Genau so läuft es.
Ja, und jetzt? Was ist jetzt gewesen? Wenn jemand etwas in Europa zugelassen hat, hätte es in der Schweiz auch noch mal müssen zulassen? Jetzt, bis jetzt?
Nein.
Eben, jetzt auch nicht, oder?
Bis jetzt nicht. Eben, aufgrund von dem Abkommen, das wir haben in der bilateralen Reise.
Das alte Abkommen?
Das alte Abkommen, das MRA, ja.
Eben, die haben wir ja. Die können wir ja einfach weiter chattern.
Die würden einfach noch gelten, bis auf Weiteres. Und immer dann, wenn die EU eine Änderung macht, würde die Schweiz einfach dann nachher nicht mehr dabei sein. Und entsprechend, das hat man eben gesehen beim MedTech-Bereich, drin, wo die Schweiz nachher rausgeflogen wäre. Oder die nächsten, die anfallen, sind zum Teil Bauteile. Oder? Ich meine, wenn Fensterproduktionen und so weiter aus der Schweiz, die dann aus der Schweiz nicht mehr exportiert werden könnten, etc. Oder auch Maschinen würden dann
aber kannst du mir sagen, warum will uns die EU eigentlich blogen? Also nochmal, wir sagen es noch einmal, wir haben ein Handelsbilanzdefizit mit der EU. Die EU profitiert mehr von der Schweiz als umgekehrt, jetzt wenn man rein das Monetäre anschaut. Und wenn man den Dienstleistungsbereich noch reinnehmen würde, dann sieht das noch schlechter aus zum Teil. Es kommt ein bisschen davon, was man anschaut, IT oder seine Banken auch Dienstleister.
Aber jetzt ist schon interessant. Jetzt fährst du an, die Trumpsche Argumentation zu übernehmen. Also, ob das Handelsbilanzdefizit mit Europa irgendein Problem darstellen würde für die Schweiz. Ich meine, wir haben insgesamt einen riesigen Handelsbilanz Überschuss weltweit. Also, ob jetzt da ein Defizit mit der EU erzielt wird oder nicht, spielt null und nichts eine Rolle. Wichtig ist, dass wir auf dem Platz Schweiz können produzieren können. Und dafür brauchen wir Zulieferer aus dem europäischen Raum, wo die deutsche mittelständische Industrie hat hervorragende Unternehmen. Norditalien hat hervorragende Unternehmen, wo günstig Vorleistungen in die Schweiz exportieren, die wir dann aber wieder verwenden können. Von dem her, wir sind eingebunden in ein Netzwerk. Es ist nicht so, dass früher man hat den Emmentaler in der Schweiz gemacht und dann den exportiert, sondern wir sind in einem Netzwerk drin, wo man gemeinsam in Europa die Produkte herstellt. Und die Schweiz profitiert davon, weil wir da die wertschöpfungsintensivsten Tätigkeiten haben können. Die anderen haben wir alle auslagern müssen. Leider, aber es ist ja so, die sind seit dem Frankenschock, seit den verschiedenen Schocks, die wir erlebt haben, sind die ausgelagert worden von Rumänien, Deutschland zuerst, aber jetzt mittlerweile ist Rumänien, Slowenien ziemlich zum Produktionskapazitäten aufbauen. Das ist der Gang der Welt und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir da in der Schweiz noch die wertschöpfungsintensiven Tätigkeiten haben, die tollen Jobs, die interessanten, die hohe Löhne geben, dass die in der Schweiz bleiben. Und die würden nicht bleiben, wenn wir einfach standalone, einfach allein als Insel positionieren würden.
Fast alle Argumente, die du gebracht hast, gehen auf einen Freihandel zurück. Also ich unterstütze das selbstverständlich auch. Und ob jetzt die 10 Milliarden mehr oder weniger, ist ja eigentlich egal. Das ist richtig, das sehe ich auch so. Aber wir reden immer von Freihandel. Wieso machen wir denn nicht einfach eine Erweiterung von einem Freihandelsabkommen? Oder die Problematik, die wir ja werden haben, ist die folgende. Ein Riesenvertrag, ein Monstervertrag. Niemand versteht ihn, nicht einmal die er gelesen haben. Und das würdest du auch so machen, wenn du jetzt deine Familie müsstest mehr oder weniger verkaufen, oder? Am Teufel, oder? Nein, oder jemand anders, das ist ein dummes Beispiel. Und du müsstest dort deine Unterschrift darunter tun, dann würdest du das 6-mal oder 100-mal lesen und du würdest nach 100-mal lesen sagen, es sind zu viele Teile drin, wo ich nicht weiss, wie es rauskommt, oder?
Ja, aber das ist
fortlaufende Recht,
das ist eine Interpretation, wo man begreife, jeder, der gewisse Vorbehalte hat gegen die EU, weil sie doch in den letzten 10 Jahren Regulierungsprojekte vom Stapel gelassen hat, die ökonomisch ziemlich problematisch sind, bis hin zu ganz schlecht sind. Oder wenn man jetzt das CBAM anschaut, die neuen Regulierungsvorschriften oder die ganzen Datenschutzregulierungen und so weiter. Die Regulierung in der EU ist sehr hoch. Der Begriff ist schon, dass man sagt, ja, man will das nicht auch in der Schweiz haben. Aber es ist einfach so, nicht mehr die Nahrungsmittelindustrie, die muss können im Standort Schweiz produzieren und exportieren. Und dafür braucht sie die Vorschriften, die sie erfüllen muss. Die müssen EU-Standards erfüllen und die müssen in der Schweiz auch passieren. Aber damit die anerkannt sind, braucht es einfach
ein Abkommen. Ich komme jetzt zum letzten Mal mit dem. Also nehmen wir jetzt mal an, Nestlé produziert etwas in der Schweiz. Und sie will das von mir aus nach Deutschland exportiert, ist doch der Nestlé immer klar gewesen, dass sie erstens deutsches Recht aufrechterhalten muss und zweitens muss sie EU-Recht akzeptieren. EU-Recht. Das haben sie immer gewusst. Und sonst hätten sie ein Produkt geliefert, das plötzlich ein riesiges Problem gegeben hätte, oder? Das haben sie ja immer gewusst.
Ja, ja,
für das braucht sie ja kein Abkommen.
Es ist einfach... Der Marktzugang ist einfacher im jetzigen Setting, als wenn man nur ein Freihandelsabkommen hat. Er ist unkomplizierter, wir sind Teil des europäischen Binnenmarkts in den wichtigen Sachen. Und das ist, by the way, auch ziemlich überzeugend für ausländische Direktinvestitionen, wenn beispielsweise Amerikaner da in der Schweiz eine Niederlassung gegründet haben, dass sie quasi in einem liberaleren Rechtsrahmen haben können, investieren, aber gleichzeitig den vollen Zugang haben zum europäischen Markt. Und das ist eine Win-Win-Situation, die wir verlieren würden, ohne ein stabiles Verhältnis mit der EU.
Also du wirst Ja sagen, wenn du abstimmen im 2028?
Ich werde Ja sagen, weil Güterabwägung, oder? Es ist klar, es ist nicht alles Gold, was geht. Es gibt gewisse Sachen, die man durchaus sich vorstellen könnte, dass in der Zukunft ein oder andere Problem entstehen könnte. Aber insgesamt eigentlich ist überwiegend Vorteil, finde ich deutlich. Und es ist viel, viel besser als das Rahmenabkommen, das vor ein paar Jahren auf dem Tisch war.
Also das, was man im 21. Kübel geschmissen hat?
Genau, oder? Das, was man im 21. Kübel geschmissen hat, ist deutlich schlechter gewesen. Dort habe ich begriffen, dass man auch von fremden Richtern reden geht, dass man von Rechtsübernahmen, die unkontrolliert passiert, reden gegangen ist. Dort, das wäre wirklich ein bisschen problematisch geworden für die Schweizer Demokratie. Aber jetzt, man hat immer noch die Chance, man kann bei jedem Rechtssache kann man Nein sagen. Es hat zwar einen gewissen Preis, aber man kann Nein sagen. Es gibt einen gewissen Souveränitätszuwachs gegenüber einer Situation, wo eine EU, die auch hier und da, und das ist ja viel, oder? Wenn, im Pausenplatz, dann nachher tut der Grössere dem Kleineren mal mit zeigen, wo die Partei der Most holt. Und wenn die EU gegenüber den USA am Kuschen ist, dann nachher sucht sie irgendwo auch mal ein Erfolgserlebnis, dass sie eine Bankenäquivalenz nicht übernommen hat, die eigentlich von der sachlichen Begründung her völlig an den Haaren herbeigezogen worden ist. So Sachen würde es nicht mehr geben. Es wäre einfacher, einfach mit stabilen Verhältnissen.
Als wir unser Gespräch angefangen haben, hast du eine Lobeshymne auf die Demokratie gesungen. Als Theatermann ist ja das super, oder? Du hast auch mal irgendetwas gemacht, wo Musik drin war?
Nein.
Also keine Musical oder nein. So? Also ich komme jetzt wieder zurück. Also du hast eine Lobeshymne gesungen auf die Demokratie. Und jetzt sind wir ja in einer ersten Diskussion in vor der EU überhaupt, bevor wir das darüber werden abstimmen. Wer zählt eigentlich? Oder? Es geht darum, gelten die Stimmenmehrheit der Schweizer Bevölkerung oder braucht es, wie bei einer Initiative, ähnlich auch die Mehrheit der Kantone? Und der Bundesrat hat gesagt, nein, es braucht die Mehrheit der Kantone nicht. Und jetzt sind die kleinen Kantone stinksauer. Wir sagen, jetzt sehen wir einmal mehr, was heranläuft. Wir werden gar nicht berücksichtigt. Das Millionen-Zürich sagt, was durchgeht. Dann brauchen sie noch ein bisschen Basel und ein bisschen Genf. Und dann können wir uns gerade verabschieden. Mhm. Also man tut eigentlich an der Grundfest der Demokratie hat man die schwere Sage angesetzt. Du als wirklich Demokrat bist auch dafür, Kantone sollen auch ihre Meinung dürfen einbringen.
Vielleicht generell, bevor wir auf die Abstimmung gehen. Also die Ständemehr ist ein Segen, weil es dazu führt, dass verschiedene Sachen auch abgelehnt worden sind in der Vergangenheit, wo schlecht sind. Das ist für die Schweizer Rahmenbedingungen für die Wirtschaft durchaus vorteilhaft. Jetzt in dem Fall, deine haben wir uns von Economy Suisse bewusst gesagt, da tun wir uns daraus halten. Das ist eine rein politische Diskussion, wo die Politik entscheiden muss, es gibt, ob das juristisch notwendig ist oder nicht. In diese Diskussion tun wir uns gar nicht einbegeben. Und ich kann dir auch sagen, ich persönlich finde, ja, es braucht ein Ständemeer. Es ist eine wegweisende Entscheidung und von dem her würde ich das auch begrüßen. Aber wie gesagt, als Verband haben wir keine Meinung und wir wollen auch nicht in die Richtung irgendwie Einfluss nehmen.
Das Parlament könnte das jetzt noch korrigieren. Also es ist jetzt mal ein Bundesrat seine Meinung gewesen. Das ist der Antrag an das Parlament könnte das noch umschöpfen und sagen, nein, wir wollen das Ständemeer, wir wollen die Mehrheit der Kantone. Wir berücksichtigen auch die kleine Kantone. Zürcher haben ich ein Argument, ja, also sorry, oder? Der Glarner ist irgendwie 17 Mal weniger wichtig als ich und der Innerschweizer sowieso und der in Nidwalden, da gibt es jetzt sowieso nicht mehr, weil Pilatus eh nicht mehr nach Amerika liefern kann. Also nein, es kommt nicht in Frage. Also die Argumentation von den Grossen erscheint uns, die bei den Kleinen sind, ein bisschen überheblich.
Ja, nochmal, wie gesagt, das ist eine rein politische Entscheidung und die muss die Politik fällen. Und es ist klar, wenn es eine Ständemehr gibt, dann ist, oder wenn die Voraussetzungen da sind, wird es schwieriger sein, um die Verträge durchzubringen. Das ist völlig klar. Aber das ist die Politik zu entscheiden.
Also ich fasse schnell zusammen. EU, ja, wir sollen das machen. Das Rahmenabkommen, Entschuldigung, bilateral 3 sollen wir machen. Die Kröten sollen wir schlucken. Wir haben zwar keine Ahnung, was wir abstimmen, weil wir gehen ja ins schleichende EU-Recht rein. Wir dürfen ja ganz viel akzeptieren in diesem Rahmenvertrag, wo die EU das Recht abändern kann. Und das hat sofortige Wirkung und Gültigkeit nachher auf die bilaterale 3.
Das ist aber keine automatische Rechtsübernahme, es ist eine dynamische. Das wird wunderbar verwechselt von den Gegnern von der bilateralen 3. Wenn man Liechtenstein anschaut, oder, die erleben seit 30 Jahren in dem System drin. Und es hat keine grossen Probleme gegeben mit dieser dynamischen Rechtsübernahme. Die sind im EWR drin, die machen das schon seit 30 Jahren. Und da können wir auch ein bisschen abkürzeln, was wie man sich verhalten kann, ein bisschen lernen kann, auch vielleicht einmal den Schweizer Spielraum besser auszunutzen. Das ist etwas, wo wir grauenhaft Mühe haben auf Schweizer Seite. Wenn die EU irgendeinen neuen Rechtsakt hat, haben wir das Gefühl, wir müssen den morgen schon umgesetzt haben. Und dabei kann man sich durchaus auch Zeit lassen, man kann noch Lösungen suchen, die für die Schweiz gut sind und wenn etwas einem gar nicht passt, dann kann man das auch nicht übernehmen. Nochmal, wir sind souverän, auch etwas nicht zu übernehmen. Es hat einen gewissen Preis, aber wir können das auch nicht übernehmen.
Aber ist das nicht ein bisschen spitzfindig? Beispielsweise, bis jetzt ist es ja so gewesen, dass wenn etwas wirklich hätte gegolten, dann hätten wir müssen, das ins Schweizer Recht in die Gesetzesbücher hineinschreiben. Das ist nicht der Fall, auch wenn du von dynamischer Übernahme redest, sondern wenn die EU ein Gesetz, das mit den bilateralen 3 in Verbindung ist, ändert, dann gilt das. Dann wird das für das Schiedsgericht gelten, es gilt für einen Europäischen Gerichtshof, es gilt für die Verträge. Und das schlägt einfach schlichtweg keinen Geiss weg. Und wir wissen nicht, in welche Richtung das die Gesetze gehen. Das wissen wir einfach nicht.
Ja, aber der Rechtsumfang, also das, was die Abkommen betrifft, der ist klar umschrieben. Das ist klar definiert. Also man kann nicht jetzt plötzlich eine europäische Arbeitslosenversicherung einführen im Personenfreizügigkeitsabkommen. Das ist nicht im Scope des Abkommens. Von dem her, man kann den Teufel an die Wand malen, was alles passieren könnte in der Zukunft, wenn die EU noch weiter regulieren würde, wie sie in der Vergangenheit reguliert hat. Aber meine, so kann man nie einen Vertrag abschließen. Wenn man immer nur das Schlimmste erwähnt, also ich bin Pragmatiker, ich finde, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist gut. Das ist ein gutes Verhandlungsergebnis, das die Schweiz rausgeholt hat. Lass uns doch das versuchen. Und wenn es wirklich so käme, dass das und das nicht funktionieren würde, dann müssten wir dann kündigen. Das
hat man immer die Schweizer sind ja die immer alles sofort umsetzen. Nehmen wir die 15% Minimalsteuer für Grosskonzerne, die eigentlich weltweit gelten sollten. Oder? Die Amerikaner waren Erfinder und die futieren sich darum. Die sagen, was geht uns mein Geschwätz von gestern an? Oder? Die Europäer sind im Rückwärtsgang. Die haben jetzt das gesucht, oder? Vom ersten Gang sind die Rückwärtsgang reingegangen und sagen, das machen wir auch nicht, oder? Und zuletzt gibt es noch irgendeinen Dummen, und das ist der Schweizer, der seine Grosskonzerne tatsächlich auf diesen 15% beharrt. Die Schweizer führen immer alles durch, die glauben das. Wir haben es jetzt auch bei den Verhandlungen mit Amerika gesehen. Ich meine, von der Leyen ist gegangen und gesagt, ja, ein paar hundert Milliarden für die hat Trump persönliche Nutzung, oder? Es ist nicht so, dass nachher die Europäer können sagen, wenn das dort so investieren, sondern der Herr Trump dort persönlich macht. Südkorea hat das angemacht, oder? Ich glaube, es ist etwa 300 Milliarden allein zur freien Verfügung der Regierung Trump, oder? Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das ist ein Ablasshandel, wie im Mittelalter ist das. Genau gleich, oder? Und eigentlich können wir fast ein bisschen sagen, dass die EU mit uns etwas, ich sage jetzt nicht gerade in so brutalen Grössenordnungen und nicht so offensichtlich, aber auch ein bisschen weit macht. Kumpen wir jetzt schnell über eben noch nach Amerika in den paar Minuten, wo wir noch haben. Was glaubst du? Die 39%, die bleiben? Oder ist das nur einfach irgendwie so wie ein Eismöckli, das ins Gocki hineingeht und langsam verläuft und dann kommt man wieder zur Tagesordnung über?
Also beim Gold ist ja schon mal ausgesetzt worden und ich bin optimistisch, ehrlich gesagt, dass die nicht so lang bleiben. Weil 39% ist wirklich ganz schwierig. Also dann verkaufst du wirklich fast nichts mehr. Nur noch absolut notwendige Ersatzteile, aber neue Produkte, wird einfach der Preisunterschied so groß werden für den US-amerikanischen Konsument, dass man einfach die Kunden verlieren würde. Und das wäre wirklich für die Schweiz sehr problematisch, insbesondere im Pharma auch noch jetzt inkludiert werden würde. Und dort haben wir auch gewisse Exposition, oder, weil die Pharmaindustrie doch sehr, sehr wichtig ist. Aber ich glaube, insgesamt ist der Hype oder die Spitze ist so hinter uns und ich bin optimistisch, dass man zumindest einen Teil von denen wieder weg überkommt und dann vielleicht am Schluss, wenn dann Midterms sind, dann sieht es dann vielleicht auch wieder ein bisschen anders aus.
Aber das geht noch einen Moment.
Bis das geht kommen, aber vor allem, es geht zu lang.
Bis dahin haben wir ein Problem. Wir reden von der Ausweitung von der Arbeitslosenmöglichkeiten. Oder? Ursprünglich war das ja auf 12 Monate gesehen, dann hat man das auf 18 Monate aufgetan und jetzt reden wir von 24 Monaten. Was sagst du und was sagt die Economy Suisse dazu? Macht das Sinn? Tut man nicht irgendwelche Zombie-Firmen generieren? Also musst du dir mal vorstellen, wenn jemand 2 Jahre mehr oder weniger daheim kann sein, fast, oder? Und in einer Kurzarbeit drin ist das nicht problematisch?
Generell vom Instrument her ist das ein super Instrument, wenn eine Krise da ist, wenn ein Einbruch kommt, der über ein gewisses paar Monate besteht und nachher kommt der Aufschwung wieder. Das hält eigentlich die Arbeitsplätze gesichert und ist als Instrument, wirtschaftspolitisches Instrument, sehr gut. Das haben wir während Corona gesehen beispielsweise. Eine Ausweitung jetzt macht für einige noch Sinn. Auf 24 Monate, das sind die, die nach Corona quasi in ein Loch hineingekommen sind, wo die Übernachfrage, die zuerst nach Corona gekommen ist, nachher eingebrochen ist. Für die macht es einen gewissen Sinn, dass man das auf 24 Monate ausdehnt. Aber wir haben auch gesehen, dass so viele diesen Schritt auch gar nicht machen wollen, weil sie dann irgendwann sagen, wie du vorher gesagt hast, vielleicht sieht man dann, dass es eine permanente Geschichte ist und dann muss man dann agieren und nicht nochmal verlängern. Aber es kommt eben sehr darauf an. Ich glaube, im Moment ist es gut, dass die Flexibilität gegeben wird, dass für die, vor allem jetzt, wenn man so ein bisschen im Jura anschaut, strukturschwache Regionen, wo schon ein Teil Arbeitslose unterstützt.
Du kannst ja nicht den einen geben und den anderen nicht.
Nein, das ist für die gesamte Schweiz. Oder? Aber dort haben wir ein gewisses lokales Problem von möglichen Arbeitsplätzen.
Aber es ist nicht 18 Monate, ist okay und 24 Monate ist fast ein bisschen lang jetzt.
Es ist 24 Monate, finde ich auch. Persönlich ist es relativ lang. Und dort muss sich dann die Unternehmen auch wirklich entscheiden, was machen wir. Ist es jetzt nicht eine permanente Krise, wo wir auch dann die Arbeitsplätze müssen restrukturieren oder wenn wir die nächsten 6 Monate nochmal gehen. Aber das ist eine individuelle Entscheidung.
Bei mir am Mikrofon der Professor Dr. Rudolf Minsch, Chefökonom von der Economy Suisse. Und wir haben noch genau 1 Minute. Rudi, folgende Frage. Wir laden dich in einem Jahr wieder ein, hier als Mikrofon. Ich hoffe, du kommst wieder. Und reden wir dann eigentlich wieder ein bisschen über eine gescheite Geschichte, eine Sachlage, die auch etwas bringt? Oder sind wir immer noch am Hyperen?
Ich hoffe, dass wir vor allem das nationale Parlament langsam begriffen hat, dass man dem Wirtschaftsstandort Schweiz Sorge tragen muss. Oder? Da draussen sind Haifisch, wir können in der ganzen Weltpolitik und wir können uns nicht einfach noch beschäftigen mit weiteren Lohnkontrollen und irgendwelchen Zusatz-AV-Beiträgen, die eingezahlt werden müssen, sondern wir müssen wirklich Sorge tragen, dass der Wirtschaftsstandort Schweiz auch in den nächsten Jahrzehnten überlebensfähig ist.
Rudi Minsch, ganz herzlich, dass du hier vorbeigekommen bist. Merci vielmals.
Danke für die Einladung.
Aktiv Radio Interview.